Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Japan, 4 Wochen nach Beben und Tsunami, 4 Wochen mit der schleichenden Katastrophe von Fukushima. Wir berichten, ziehen erste Bilanzen. Dann Deutschland will Nordafrika-Flüchtlinge aus Malta aufnehmen. 100 an der Zahl. Die Arbeitslosenquote ist im März nochmals gesunken auf 3,4%. Zürcher Stadtpolizisten wollen keine Ordnungsbußen mehr ausstellen als Protestaktion. Und um 13 Uhr das Biberfieber und ähnlich ansteckende Zustände. Das Tagesgespräch über kreischende Fans und andere Phänomene der Pop- und Rockkultur. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Simon Loy.
Einen Monat nach Beginn der Atomkatastrophe in Japan lockert die Regierung das Verkaufsverbot für Lebensmittel, die aus der Umgebung des AKWs Fukushima kommen. Die Regierung will zudem abklären, ob Bauern in der Region damit beginnen können, Reis anzupflanzen. Inzwischen zeigt sich, das starke Erdbeben von gestern hat in Japan erneut Schäden verursacht und mindestens 3 Todesopfer gefordert, wie Nachrichtenagenturen melden. Im havarierten AKW Fukushima habe das Beben aber keine neuen Schäden verursacht, meldete die Betreibergesellschaft TEPCO. Anders sieht es weiter nördlich aus, im Atomkraftwerk Onagawa. Dort sei Wasser aus Abklingbecken ausgetreten, in denen alte Brennstäbe gekühlt werden, sagte der Betreiber. Die deutsche Regierung hat sich bereit erklärt, 100 nordafrikanische Flüchtlinge aufzunehmen, die auf Malta gelandet waren. Damit wolle man das kleine EU-Land Malta entlasten, das vom Flüchtlingsstrom Richtung Europa besonders betroffen sei, erklärte der deutsche Innenminister Friedrich in Berlin. Details zur Übernahme müssten aber noch geklärt werden. In den vergangenen Monaten sind Zehntausende Flüchtlinge von Nordafrika über das Mittelmeer Richtung Europa geflüchtet, die meisten von ihnen auf die süditalienische Insel Lampedusa. Das Bundesgericht ebnet den Weg, damit Hochspannungsleitungen in schönen Landschaften vermehrt unterirdisch verlegt werden müssen. Die Bundesrichter haben die Aargauer Gemeinde Rieniken im Streit mit dem Energiekonzern Axpo Recht gegeben. Die Axpo hatte sich zuvor beim Bundesamt für Energie und beim Bundesverwaltungsgericht durchgesetzt. Die neue Hochspannungsleitung von Betznau nach Birr muss jetzt aber auf einer Länge von rund 1 Kilometer unterirdisch gebaut werden. Denn das Bundesgericht befand, der technische Fortschritt erlaube es heute, die Leitungen vermehrt unterirdisch zu verkabeln, also nicht nur in besonders schützenswerten Landschaften, sondern auch in Landschaften von lokaler Bedeutung. In der Schweiz ist die Arbeitslosenquote im März von 3,6 auf 3,4% gesunken. Als arbeitslos eingeschrieben sind 135.000 Personen. Gegenüber dem März vor einem Jahr ging die Arbeitslosigkeit um 19% zurück, die Jugendarbeitslosigkeit um 28%, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft meldet. Im Februar hatte das Stimmvolk die Waffenschutzinitiative abgelehnt. Die Vox-Analyse zeigt nun, Frauen haben der Vorlage wie erwartet eher zugestimmt als Männer. Ihr Ja-Stimmenanteil betrug 51%. An die Urne gingen vor allem Personen, die von sich sagen, sie seien ganz links oder ganz rechts, sowie ältere Leute und Stimmbürger mit Sympathien für Schützenvereine. Die Vox-Analyse beruht auf einer repräsentativen Befragung in der ganzen Schweiz innerhalb von 2 Wochen nach der Abstimmung. Die Zürcher Stadtpolizisten wollen ab kommendem Freitag keine Ordnungsbußen mehr ausstellen, und zwar während 3 Monaten. Sie protestieren damit gegen die Sparmaßnahmen, die das Stadtparlament kürzlich beschlossen hat. Dabei geht es unter anderem um verweigerte Lohnerhöhungen für das Personal. Der Kanton Bern verweigert 3 Spitälern Geld aus dem kantonalen Topf für Spitalinvestitionen. Es geht um Bauarbeiten in den Regionalspitälern Emmental, Aarberg und Oberaargau. Der Kanton hält die Wirtschaftlichkeit der 3 Bauvorhaben für ungenügend. Die betroffenen Spitäler wollen die Bauarbeiten nun aus eigenen Mitteln bezahlen. Die Immobilienversicherung hat ihren Gewinn im letzten Jahr um fast 4% steigen können auf knapp 409 Millionen Franken. Laut Angaben der Mobiliar verlief das Geschäft gut, weil auf der einen Seite die Einnahmen bei den Versicherungsprämien stiegen. Auf der anderen Seite sei die Schweiz im vergangenen Jahr von außergewöhnlichen Naturereignissen verschont geblieben.
12.35 Uhr. Japan, 4 Wochen danach, ist Thema der nächsten Minuten. Der Korrespondent in Tokio, der Wissenschaftsredaktor zu Fukushima und Japans Botschafter in Bern sind die Gesprächspartner. Weiter. Schweizer Wirtschaftsinteressen in Indien, viele Chancen und einige Tücken. Zürichs Stadtpolizisten wollen den Boostenblock stecken lassen, aus Protest. Basler Fußballfans bringen vor dem IB-Spiel die Bahn in Bedrängnis und die Stadt Bern dazu. Und im Tagesgespräch, was die Konzertfans vor der Bühne zum Kreischen bringt, heute und vor 50 Jahren schon. Der Journalist Hans-Peter Künzler kennt sich aus in der Popgeschichte. Und mit den Fans. Und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, steht, und da ist jetzt diese Angabe total unvollständig. Wir können also die Börsendaten im Moment nicht liefern. Damit direkt weiter zum Wetter. Heute Nachmittag scheint meist die Sonne, auch die Wolken im Osten lösen sich immer mehr auf. Die Temperaturen steigen im Norden auf etwa 22 Grad. Im Süden wird es mit Nordföhn bis 29 Grad warm. Am Wochenende geht es sonnig weiter. Im Norden wird mit schwacher Brise um 22 Grad erreicht. Im Süden wird es 25 bis lokal 30 Grad warm. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr in der Region Aargau-Solothurn auf der A1 Richtung Bern zwischen Rotrist und der Verzweigung Herkingen. Stau wegen eines Unfalls. Im Berner Seeland ist die A6 Bilis zwischen Bernstraße und Port bis voraussichtlich 13.30 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert.
Seit dem 11. März, 3:15 nachmittags, ist Japan ein anderes Land. Das bisher schwerste Erdbeben Japans und der Tsunami danach forderten mehr als 10.000 Tote. Und seit Wochen schaut die ganze Welt besorgt auf das kaputte AKW Fukushima. Ich sprach 4 Wochen nach dem verheerenden Erdstoß mit unserem Korrespondenten Urs Morf. Er ist seit gestern wieder in Japan und hat das starke Nachbeben miterlebt. Darauf sprach ich ihn als erstes an.
Ja, ich hatte tatsächlich gerade im Hotel hier in Tokio fertig eingecheckt, ging dann nochmal raus, weil ich Hunger hatte und wusste, dass es an der Ecke eine kleine Bude gibt, wo man Chiaozi, also chinesische Ravioli, essen kann, sehr billig, sehr günstig. Und hatte mich gerade gesetzt und dann begann plötzlich alles wieder zu schwanken. Also Bodenwände, alles zitterte und bebte. Und der Chef des Restaurants, der hat dann zuerst so gesagt, ja, das ist nichts Schlimmes. Und dann plötzlich, wie das weiter gezittert und gebebt hat, ist er dann auch zur Tür. Und dann sind wir halt alle raus, mal für eine gute Minute. Und das war schon ziemlich erschreckend.
Sie sind jetzt nach gut 2 Wochen Unterbruch wieder zurück in Japan. Was hat sich am augenfälligsten verändert in dieser Zeit?
Also im Positiven ganz sicher, sehr viele Leute sind zurück, sehr viele Leute sind auch wieder auf der Straße. Es ist nachts, ist mindestens das Quartier, in dem das Hotel sich befindet, in dem ich mich aufhalte, das ist hell erleuchtet, genauso wie in früheren Zeiten. Und die Leute sagen, sie würden sich im Moment viel weniger eigentlich Sorgen machen, also vor allem nicht Sorgen über die AKW-Krise, da haben sie das Gefühl, das könnte mit der Zeit unter Kontrolle kommen. Was sie belastet, ist das Wissen darum, dass es den Leuten in der Katastrophenzone immer noch sehr, sehr schlecht geht. Und eine weitere Sorge haben sie wegen der Wirtschaft. Sie haben das Gefühl, dass da nun wirklich eine harte Zeit auf sie zukommt. Und dort ist der wichtigste Punkt vermutlich der Strommangel. Also obwohl jetzt eben nachts die Lichtlein wieder leuchten in Tokio, man weiß, dass jetzt kommt der Sommer und wenn dann alle ihre Klimaanlagen anmachen, die man fast braucht, weil der Sommer hier so feucht heiß ist, dann wird der Strom definitiv nicht genügen, den die Japaner im Moment produzieren können.
Was passiert denn inzwischen im Katastrophengebiet? Ist da das große Aufräumen wirklich voll in Gang gekommen?
Also so viel ich weiß, ich muss mich da darauf beziehen, auf die Leute, mit denen ich ins Katastrophengebiet reisen will, und die sagen, das Straßennetz, die Expressstraßen und auch die wichtigsten Hauptstraßen, die seien alle wieder geräumt und seien in Betrieb. Allerdings soll das Nachbeben den Absteiger von der Expressstraße nach Sendai runter, also in diese Stadt, die am nächsten eigentlich ist beim Epizentrum des Bebens, die soll heute Nacht nochmal schwer beschädigt worden sein. Aber ob das nun wirklich stimmt, weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, dass die Nachfuhr, also die Aufräumarbeiten, all die Sachen, die sind wirklich im vollen Gang. Es soll auch so sein, dass in den Läden häufig in den Gegenden, also dass die Läden wieder auf sind und dass dort auch der Nachschub wieder funktioniert.
Was wissen Sie über den Alltag der vielen 10.000 Menschen in Notunterkünften? Sind die einfach zum Nichtstun verdammt oder kommt da Struktur rein, Schule für Kinder, allenfalls Arbeit für Erwachsene?
Also ich werde sehr viel hoffentlich mit eigenen Augen sehen in den nächsten Tagen. Was ich weiß, ist, dass das wirklich das größte Problem ist. Also weil für diese Leute, die sind jetzt seit einem Monat in diesen Lagern, das sind ja meistens Turnhallen, Sportplätze, Schulen, die umgenutzt worden sind. Und der Alltag, der richtige Alltag, der kann so nicht funktionieren. Den Leuten geht es wirklich schlecht. Und das ganz große Problem ist, dass viele von diesen Leuten gar nicht wissen, ob sie je wieder zurück können in ihre angestammten Heimstätten, ob dort wieder gebaut werden kann, darf, auch wegen der Tsunami-Gefahr und auch bei diesen über 70.000 Leuten, die aus der AKW-Zone evakuiert wurden, die wissen nicht, was mit ihnen geschehen wird, und das lastet natürlich, das belastet wirklich.
Beobachtungen und Eindrücke von DRS-Korrespondent Urs Morf in Tokio. Mit Wissenschaftsredaktor Christian Heuss richten wir den Blick jetzt auf die atomare Katastrophe. Offenbar hat die AKW-Ruine von Fukushima das starke Nachbeben ohne neue dramatische Schäden überstanden. Dafür gibt es Meldungen über Lecks in einer anderen Atomanlage, Onagawa. Wie ernst ist diese Sache?
Also nach all den Informationen, die vorliegen, ist das Kraftwerk Onagawa in einem sicheren Ruhezustand. Die Kühlbecken mit den Brennstäben haben aufgrund des Erdbebens leicht Wasser verloren und kurzzeitig ist auch die Stromversorgung ausgefallen gestern. Jetzt scheint aber alles wieder unter Kontrolle.
Zurück zu Fukushima. Wie lässt sich der Stand der Dinge dort zusammenfassen, auf gefährlichem Niveau, einigermaßen stabil?
Ja, ich glaube, das drückt es ganz gut aus. Die Liste der Probleme in Fukushima ist noch immer sehr lang. Es wird immer noch nur behelfsmäßig gekühlt. Die eigentlichen Kühlanlagen sind noch immer zerstört. Die Arbeiter vor Ort kämpfen mit den enormen Mengen an stark verstrahltem Kühlwasser in der Umgebung und im Untergrund des Kraftwerks. Und dieses stark strahlende Wasser muss erst entfernt werden, bevor wichtige Arbeiten auch am Reaktor direkt gemacht werden können. Von Entwarnung kann man also sicher noch nicht sprechen. Ein positives Signal gibt es: die gemessene Radioaktivität in der Umgebung zerfällt, nimmt kontinuierlich ab. Das deutet darauf hin, dass die beschädigten Reaktorbehälter erfolgreich abgedichtet werden konnten.
Gibt es inzwischen einen Überblick über Schäden, die durch die austretende Radioaktivität entstanden sind in der Umgebung, im Umland der Anlage?
Also bis heute gilt ja diese 20 Kilometer Evakuierungszone und noch immer wiegelt die Regierung ab, ob diese Zone genügt, ob die nicht noch erweitert werden soll. Der Grund: an gewissen Punkten bis 60 Kilometer von Fukushima weg sind erschreckend hohe Radioaktivitätswerte im Boden gemessen worden. Werte vergleichbar mit jenen in der Sperrzone rund um Tschernobyl. Sollten sich solche Messungen bestätigen und sollte sich zeigen, dass die Radioaktivität von Cäsium-137 ausgeht, das über Jahrzehnte strahlt, dann müsste auch eine dauerhafte Sperrzone in der Umgebung von Fukushima in Betracht gezogen werden.
Und im Wasser, Christian Heuss, unglaubliche Mengen auch schwer verseuchtes Wasser fließt ja ins Meer. Sind da Folgen absehbar?
Es sind große Mengen, etwa 3 Olympia-Schwimmbecken voll radioaktives Wasser sind bereits ins Meer geflossen, aber im Vergleich zum Volumen des Pazifiks relativiert sich dann das schon ein bisschen. Da verdünnen sich die radioaktiven Stoffe sehr schnell aus. Allerdings wird man lokal in Fischen und Lebewesen entlang der Küste von Fukushima mit Sicherheit hohe radioaktive Werte finden, und die japanische Regierung hat daher ja auch den Fischfang in der Region bis auf Weiteres verboten.
Das waren Informationen von Wissenschaftsredaktor Christian Heuss. Seit 4 Wochen ist auch für den japanischen Botschafter in der Schweiz nichts mehr wie vorher. Seine Hauptbeschäftigung seither: verstehen, was in seiner Heimat geschieht, und die japanische Sicht der Dinge in der Schweiz verbreiten. Diese Sicht steht allerdings immer wieder im Widerspruch zu derjenigen der Schweiz. Elisabeth Pestalozzi hat den japanischen Botschafter getroffen.
Der 11. März 2011. Dieses Datum habe sein Leben verändert wie kein anderes Ereignis je zuvor. So wie für die Amerikaner 9/11, der Anschlag auf die New Yorker Twin Towers vor fast 10 Jahren.
Of course, what is happening in my country has really marked my life.
Erzählt Ichiro Komatsu in seiner Botschaft einem modernen Bau etwas außerhalb des Zentrums von Bern. Doch eigentlich wäre Ichiro Komatsu in diesen Wochen lieber gar nicht in der Schweiz. Leider sei er in Bern und nicht in Tokio, denn es sei frustrierend, den Menschen in Japan nicht beistehen und beim Wiederaufbau der zerstörten Landesteile nicht helfen zu können. Da er nun aber einmal da sei, versuche er, seine Arbeit so gut wie möglich zu machen.
I think that my mission here is to provide as quickly as possible,
nämlich so transparent und schnell wie möglich alle relevanten Informationen weiterzugeben. Und zwar sowohl im täglichen Austausch mit der Schweizer Regierung als auch der Bevölkerung. Doch kommt Komatsu tatsächlich an objektive Informationen? Weiß er, wie es genau um die nukleare Bedrohung in seinem Land steht? Der Botschafter kennt die Kritik an der Krisenkommunikation der japanischen Regierung. Dennoch ist er überzeugt.
It is a strong will and determination of our.
Es sei der starke Wille der japanischen Regierung, schnell und transparent zu informieren. Und was die japanische Regierung vertritt, vertritt auch deren Botschafter. So betont Ichiro Komatsu, es gäbe keinen Grund, derzeit nicht nach Japan zu reisen. Außerhalb der Zone rund um Fukushima bestehe keine Gefahr für die Gesundheit und deshalb auch kein Grund, auf Reisen nach Japan zu verzichten. Dass das Schweizer Außendepartement nach wie vor auf seiner Homepage rät, Reisen in Teile Japans zu unterlassen, kommentiert Komatsu äußerst diplomatisch. Er wisse nicht, was die Schweiz in Sachen Reisen empfehle. Und dies, obwohl Botschafter Komatsu täglich Kontakt hat mit den Schweizer Behörden. Er hoffe einfach, dass schon bald wieder Touristen in sein Land reisten, auch aus der Schweiz. Auch dass die Schweiz und die EU strenge Auflagen an die Nahrungsmittelimporte aus Japan gemacht haben, kommentiert der Botschafter indirekt. Japan habe von sich aus sehr strenge Maßnahmen ergriffen.
We are requesting all the our trading partners to calm down.
Die Handelspartner Japans sollten sich beruhigen und sich keine übermäßige Sorgen machen über radioaktive Nahrungsmittel.
Elisabeth Pestalozzi. Verkehrsinfo DRS von 12.47 Uhr im Berner Seeland ist die A6 Bilis zwischen Berner Straße und Port in beiden Richtungen wieder offen und normal befahrbar. Die Zürcher Stadtpolizisten protestieren gegen die schlechten Arbeitsbedingungen und gegen ihre Arbeitsüberlastung und kündigen drastische Maßnahmen an. Sie wollen ab nächstem Freitag während 3 Monate keine Bußen mehr verteilen. Das hat der Polizeiverband beschlossen. Hans-Peter Künzi.
Immer häufiger müssen Polizisten Überstunden und Wochenenddienste leisten, weil nun auch noch das ursprüngliche Budget der Stadt Zürich auf dem Buckel des Personals gekürzt wurde, ist den Polizisten gestern Abend an der Versammlung ihres Verbandes der Kragen geplatzt. Verbandspräsident Werner Karlen.
Sie haben auch gesagt, dass sie das Vertrauen in die Führung nicht haben bezüglich der nachhaltigen Umgang mit den Personalressourcen und dass jetzt die Zeit des Verhandelns und Sprechens eigentlich vorbei ist.
Die Polizisten haben deshalb zu einer ungewöhnlichen Kampfmaßnahme gegriffen. Ab nächsten Freitag wollen sie während 3 Monaten keine Ordnungsbußen mehr verteilen. Nicht mehr gebüßt würden demnach zum Beispiel Automobilisten, die bis zu 15 km pro Stunde zu schnell fahren oder mit dem Handy telefonieren. Nicht mehr gebüßt würden auch Velofahrerinnen oder Fußgänger, die ein Rotlicht missachten. Die Polizeiführung hat bis zum Mittag noch keine Stellung genommen.
Bundesrat Schneider-Ammann, der Schweizer Wirtschaftsminister, ist zurzeit in Indien, aber nicht allein, sondern mit einer 30-köpfigen Wirtschaftsdelegation mit Unternehmen und Managern, die bereits mit Indien geschäften oder hoffen, das bald zu tun. Denn Indien ist einer der ganz großen Zukunftsmärkte. Manche Geschäftsleute übersehen dabei aber, dass Indien auch ein Markt voller Tücken ist. Unsere Korrespondentin Karin Wenger hat sich mit Schweizern und Intern unterhalten, die wissen, wo die Fallstricke sind.
Banken, Pharmafirmen, Maschinenhersteller, mehr als 150 Schweizer Firmen sind zurzeit in Indien aktiv, mehrheitlich erfolgreich. Eine davon ist der Maschinenfabrikant Rieter, der in Indien seit Jahrzehnten geschäftet. Rahul Sagar leitet Rieter Automotive Indien, eine Fabrik, die Autoteile herstellt. Er selbst ist Inder, jedoch in der Schweiz aufgewachsen und hat soeben seine Doktorarbeit zu Schweizer Investitionen in Indien beendet. Er sagt, 90% der Schweizer Unternehmen in Indien seien erfolgreich und wollten weiter expandieren. Der indische Markt ist groß, aber nicht einfach. Sagar kennt die Schwierigkeiten, die sich einem Unternehmer in Indien stellen, aus dem persönlichen Alltag.
Wir haben zum Teil Probleme mit qualifizierten Arbeitskräften finden. Wir haben zum Teil Probleme damit, die richtigen Rohmaterialien zu einem guten Preis, zu einer guten Qualität hier in Indien zu finden. Wir haben Probleme mit der Infrastruktur, weil sie für 200 Kilometer in Indien länger brauchen, als sie das vielleicht gedacht haben in der Schweiz.
So werde ein Unternehmer in Indien oft auch zum Straßenbauer, Taxiunternehmer und Stromerzeuger, um überhaupt funktionieren zu können. Und dann gibt es da auch noch die Kulturunterschiede, die manchem Schweizer Unternehmer zu schaffen machen. Brigitte Wüthrich berät Schweizer Firmen in Indien. Sie sagt:
Also die Schweizer haben vor allen Dingen einmal die Geduld nicht sehr. Also Indien braucht Zeit. Gewisse Sachen gehen einfach dreimal länger als in der Schweiz.
Und das wollten viele Schweizer nicht akzeptieren, kritisiert auch der indische Berater Ravi Chaudhry.
The thing is that they come with a set mind. Therefore they find it more difficult than the Indian entrepreneurs to solve their problem.
Schweizer kämen oft mit einer vorgefassten Meinung und kämpften deshalb mehr mit den Problemen im Land als indische Unternehmer. Wer in Indien erfolgreich sein wolle, müsse zuerst einmal alles vergessen und neu lernen. Und er muss lernen, mit dem größten Problem umzugehen, dem Unternehmer hier begegnen, der Korruption.
Vor allem die Branchen haben eher Schwierigkeiten, die sehr viel mit der Regierung zu tun haben,
sagt Rahul Sagar von Rieter. Den Regierungsstellen sind es, die Bewilligungen und Lizenzen erteilen. Um die gewünschten Papiere zu erhalten, brauche es Vitamin B, ein gutes Beziehungsnetz, sagt die Beraterin Brigitte Wüthrich. Habe man das nicht?
Dann wird man sehr oft an eine Wand geführt, wo es dann heißt, ja, Sir, we could get the project done if you would pay something.
Bestechungsgeld zahlen, um das Projekt voranzubringen, das würde Bundesrat Schneider Ammann nie. Allen Schweizer Unternehmern, die das auch nicht tun wollen, rät er:
Dann bleibt ihm nichts anderes, als zu sagen, ich verzichte darauf und ich suche mir einen anderen Markt, wo ich mit meinen Wertvorstellungen zum Zuge komme.
Erstaunliche Worte von unserem Wirtschaftsminister, der doch zurzeit alles dafür tut, mit Indien ein Freihandelsabkommen abzuschließen.
Das Fußballspitzenspiel der Berner Young Boys gegen Basel am Sonntag bringt die Stadt Bern in Bedrängnis. Die Basler Fans wollen durch die Stadt ins Berner Stadion marschieren. Sie haben es fertiggebracht, dass ihr Sonderzug bis in den Berner Hauptbahnhof fährt, statt wie üblich nur bis zur Station Wankdorf in der Nähe des Stadions. In der Berner Zeitung heißt es dazu heute, die FCB-Fans hätten die SBB erpresst. Aus Bern Toni Koller.
Auf den wenigen hundert Metern zwischen der Bahnstation Wankdorf und dem Stade de Suisse, eingepfercht in einen Sicherheitszaun, hier wollen die Basler Fußballfans ihren Sonntagnachmittag nicht verbringen. Sie wollen sich auf einer längeren Strecke in der Stadt Bern bemerkbar machen. Und das haben sie die SBB so wissen lassen. SBB-Sprecher Reto Kormann.
Wir haben das nicht nur in Bern, das gab es auch schon in Zürich, dass die Fans bis in den Hauptbahnhof fahren wollen, um dann vor meiner Prozession den Weg zum eigentlichen Stadion zurücklegen zu können. Und das haben sie auch gegenüber uns geäußert, mit der mehr oder weniger klaren Drohung, wenn wir nicht bis in den Hauptbahnhof fahren können, dann benutzen wir die Regelzüge.
Und die Fahrgäste der normalen Intercity-Züge wollen die SBB keinesfalls mit einschlägigem Fußballpublikum behelligen. Ist die Bahn also von den Basel-Fans erpresst worden? Einerseits ja, auch weil die Fans wohl randalierten, würde der Extrazug trotzdem schon im Wankdorf enden. Andererseits, irgendwie scheint das Fanwunschziel Hauptbahnhof den SBB gar nicht so ungelegen zu kommen. Denn
Bern-Wankdorf ist einer der neuralgischsten Punkte, den wir haben auf dem SBB-Netz. Dort sind mehrere Linien, die sich verzweigen. Und wenn wir dann hunderte von Fans haben, die über die Gleise rennen, ist das einfach ein großes Risiko. Es gab es auch schon, dass wir kurzzeitig gänzlich sperren mussten, dass Dutzende von Zügen verspätet werden und dann Tausende von anderen normalen Fahrgästen darunter leiden.
Wegen dieser Sicherheitsbedenken zur kleinen Station Wankdorf sind die SBB willens, den sonntäglichen Extrazug tatsächlich erst am Hauptbahnhof im Zentrum von Bern halten zu lassen. Sehr unwillig reagiert darauf der Sicherheitsdirektor der Stadt Bern, Reto Nause.
Der Staat setzt die Rahmenbedingungen. Wir von der Stadt stellen uns ganz klar auf den Standpunkt, dass dieser Sonderzug im Wankdorf halten soll. Dort ist das Stadion, dort ist die Infrastruktur, dort gibt es die wenigsten Probleme. Und meines Erachtens können die Fans, kann der FC Basel dieses Problem schnell aus der Welt räumen, indem er einfach sagt, okay, der Zug hält im Wankdorf, Punkt, Schluss.
Wenn diese Wendung nicht noch eintritt, wird die Berner Polizei den Basler Fanumzug mit ungleich größerem Aufgebot zum Spiel begleiten müssen. Aufkommen werden dafür weder IB noch SBB, sondern letztlich die Steuerzahler. Das Great Barrier Reef vor der Ostküste Australiens ist das größte Korallenriff der Welt und die Heimat von über 1500 Fischarten. Auch jene des Filmstars unter den Fischen von Nemo, dem Clownfisch. Doch das Leben im Riff ist bedroht. Vom Barrier Reef berichtet unser Korrespondent Urs Welterli. Yeah.
Schnorchler beim Sprung von einem Boot ins Wasser vor der Insel Lady Elliot. Die Unterwasserwelt hier im Süden des australischen Barrier Reefs ist selbst für Nichttaucher atemberaubend. Korallen, Fische in den buntesten Farben, Meeresschildkröten, Riffhaie und sogar ab und zu ein riesiger Mantarochen. Und natürlich Nemo. Aus dem Film Findet Nemo kennen Millionen den orange-weißen kleinen Clownfisch, der zwischen Korallen herumtanzt. Doch wie lange Schnorchler und Taucher den kleinen Fisch noch in seiner natürlichen Umgebung erleben können, ist fraglich. Nemo könnte ein Opfer der Umweltverschmutzung werden, des Klimawandels.
A lot of different species of fish actually use scent to migrate to find habitats.
Viele Fischarten würden sich durch das Meer riechen, um Lebensräume zu finden und Nahrung, sagt die Meeresbiologin Nikki Daly. Auch junge Clownfische würden sich noch im Larvenstadium von der Meeresströmung in alle Richtungen treiben lassen. Einmal ausgewachsen, finden sie mit Hilfe ihres hochsensiblen Geruchssinns den Weg zurück zu ihrem Heimatriff. Dort bleiben sie dann und vermehren sich weiter. Das war jedenfalls bisher so. Doch die zunehmende Übersäuerung der Weltmeere macht es immer schwerer für Nemo, den Weg zu finden. Die veränderte Zusammensetzung des Wassers bringe die Balance der Fische durcheinander, sagt Nikki Daly. Sie könnten nicht mehr gut riechen. Grund für die Übersäuerung ist ein erhöhter Kohlendioxidgehalt im Meer, sagen Experten. Wenn Menschen immer mehr CO2 in die Atmosphäre pumpen, endet ein Teil davon zwangsläufig in den Ozeanen, meinen die Wissenschaftler der James Cook-Universität in Cairns. Versuche im Labor zeigten, dass die Fähigkeit von Fischen, sich mit ihrem Geruchsorgan zu orientieren, dann fällt, wenn der Säuregehalt im Wasser steigt. Für Nemo und seine vielen farbigen Freunde könnte dies das Ende bedeuten, denn die Tiere finden durch ihre ausgeprägte Nase nicht nur zurück zum Heimatriff, sie riechen buchstäblich auch Raubfische, die ihnen auflauern. Die Schnorchler vor der Insel Elliot genießen die Fische noch in Freiheit. Bestätigen sich die Prognosen und steigt die Versäuerung der Weltmeere an, könnten schon ihre Kinder den kleinen Nemo nur noch im Aquarium bestaunen.
Gleich eins,
kreischende Fans vor der Konzertbühne, heute im Hallenstadion und jetzt als Thema im Tagesgespräch, im ersten und vierten, nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Simon Loy.
Einen Monat nach Beginn der Atomkatastrophe in Japan lockert die Regierung das Verkaufsverbot für Lebensmittel, die aus der Umgebung des AKW Fukushima kommen. Die Regierung will zudem abklären, ob Bauern in der Region damit beginnen können, Reis anzupflanzen. Die deutsche Regierung hat sich bereit erklärt, 100 nordafrikanische Flüchtlinge aufzunehmen, die auf Malta gelandet waren. Damit wolle man das kleine EU-Land Malta entlasten, heißt es in Deutschland. Und das Bundesgericht hat entschieden, dass Hochspannungsleitungen in schönen Landschaften künftig vermehrt unterirdisch verlegt werden müssen. Die Richter in Lausanne haben die Aargauer Gemeinde Riniken im Streit mit dem Energiekonzern Axpo Recht gegeben.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.